Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis.
Hallo.
Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay.
Ihr wisst ja, wir sind der Podcast aus der Komfortzone, aber manchmal muss man ja auch wichtige Dinge besprechen und die Komfortzone ein bisschen verlassen. Und in der vergangenen Woche wurde in sozialen Medien viel über sexualisierte Gewalt in der Kölner Medienbranche gesprochen und wir möchten mal hier darauf eingehen, weil wir das sehr wichtig finden. Und an der Stelle möchte ich auch direkt eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden über sexualisierte Gewalt sprechen und wer das lieber nicht hören möchte, kann die nächsten 2,5-3 Minuten überspringen. Danach tauchen wir wieder in unsere Komfortzone ab und sprechen in der Folge auch nicht weiter drüber.
Wir möchten einfach eine Sache ganz klar sagen und zwar, wir wissen, dass nur 25% der angezeigten Sexualstraftaten vor Gericht landen und der Rest vorher eingestellt wird, weil es fast immer Aussage gegen Aussage steht und es selten genug Beweise gibt. Aber das heißt nicht, dass ihr schweigen müsst. Vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung, das ist gut so und das ist auch richtig, aber das bedeutet nicht, dass ihr nicht darüber sprechen dürft, was euch passiert ist. Wenn ihr das irgendwie wollt und könnt, dann sprecht darüber, ihr seid nicht allein. Und wenn ihr mit einer gewissen Person aus der Branche Erfahrungen in der Richtung gemacht habt und euch bis jetzt nicht getraut habt, darüber zu sprechen, es gibt im Moment viele Menschen, die die Betroffenen miteinander vernetzen. Ihr seid nämlich nicht allein, es sind viele. Im Zweifel könnt ihr mir schreiben, dass ihr gerne weitergeleitet werden wollt und ich kann euch connecten. Achtet aber bei euren Nachrichten und generell auch Posts zu diesem Thema auch immer darauf, dass ihr auch andere Leute triggern könnt. Seid feinfühlig bei diesem Thema und das sollten wir, glaube ich, in Zukunft alle irgendwie versuchen. Alleine scheint das alles oft ziemlich aussichtslos, aber mit vielen anderen zusammen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und wir als Drinnis Podcast, Chris und ich, wir solidarisieren uns mit allen Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Wir sehen euch, wir wissen, wie schwer es ist und ihr seid nicht allein.
Für mich ist aber noch eine andere Sache auch noch wichtig. Besonders jetzt als Teil dieser Medienbranche ist es wichtig, sich mit Menschen jetzt zu solidarisieren, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und jetzt schiele ich mal ganz stark zu männlichen Kollegen aus der Branche, die teilweise ihr Geschäft auch mit Reichweite im Internet machen. Und also was mir aufgefallen ist, dass kaum jemand von euch sich dazu geäußert hat und seine Solidarität mit Menschen ausgesprochen hat, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, obwohl es das große Thema in den sozialen Medien war, in der letzten Woche beispielsweise. Und das ist echt schon fast ein Kunststück, das nicht zu schaffen. Und jetzt muss ich das auch mal ganz klar sagen an der Stelle. Solange ihr euch nicht solidarisiert, muss man auch annehmen, dass möglicherweise von euch ein Gefahrenpotenzial ausgeht, weil ihr offensichtlich eine Meinung habt, die ihr nicht äußern wollt. Also bezieht Stellung, solidarisiert euch, ansonsten seid ihr ein Teil des Problems.
Das wollten wir einmal ganz klar sagen, das war uns ein Anliegen und jetzt geht's weiter.
Diese Woche oder ich glaube schon vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche hat uns eine Mail erreicht von einem Bäckereifachverkäufer. Hast du die gesehen,
ah,
Julia?
Ah ja, ehemaligen Bäckereifachverkäufer.
Echt ehemalig?
Ja.
Okay, eigentlich eine Bewerbung zum Drinni des Monats, darum wollte ich die Geschichte nicht spoilern jetzt.
Ja.
Weil die auch möglich, die ist natürlich noch im Lostopf. Ne?
Ja.
Aber die Person hat was Interessantes gesagt und zwar, er hat in einer Bäckerei gearbeitet und musste dort natürlich die Brötchenbestellung zusammenstellen in eine Tüte. Und das ist interessant, weil er bezeichnet sich selber als Trini und hat gesagt, er hat immer große Probleme damit gehabt, wenn Leute gekommen sind und erstmal einfach gesagt haben, ich nehme eine Laugenecke, ich nehme 2 Berliner, ich nehme 3 Roggenbrötchen, ich nehme 5 Schokocroissants.
Yeah.
Und dann wurde die Tüte eigentlich immer größer oder hätte größer werden müssen. Er musste dann auf mehrere kleine Tüten ausweichen. Er hat gesagt, sein Anliegen ist, wenn man in eine Bäckerei geht, dass man erstmal sagt, ich möchte insgesamt 6 Teile, 4 Teile. Yeah. Und dann aufzählt, was man will. Und ich finde das echt eine kluge Beobachtung, weil man kann damit nämlich auch diese Rückfrage ausschließen, kann es in dieselbe Tüte zum Beispiel. Also Das macht es für alle Parteien einfacher.
Ja, weil sonst vergreift man sich dann in der Tüte und dann platzt die, weil das zu viel ist oder er muss dann 2, 3 Tüten, was total überflüssig ist. Aber ich finde, das sollte gang und gäbe werden beim Bäcker, weil bei der Eisdiele machen wir das ja auch. Also ich habe das so gelernt, als Kind schon zu sagen, ich hätte gern ein Hörnchen mit 2 Kugeln und dann erst die Sorten sagen.
Ist das so?
Ja, weil es gibt verschieden große Hörnchen, verschieden große Becher. Und wenn du dann sagst, ich hätte gern einmal ein Eis und dann nimmst du ein kleines Hörnchen und sagst einmal Schoko und dann noch Amarena, Vanille, Pistazie und dieses kleine Hörnchen.
Dann lässt du die andere Person ins Verderben laufen.
Ja,
und dann frisst die auch noch ein Drini und dann fällt das auf den Boden komplett. Und dann schrecklich. Also man muss auch ein bisschen zusammenhalten im öffentlichen Kundinnenkontakt quasi. Ich finde es total interessant, das halt die Sicht zu hören von Leuten, die quasi uns als Kundinnen betreuen oder versorgen. Und wir haben ja schon mal eine Geschichte erzählt von einem Handwerker, der 5 oder 6 Mal hier war und daraufhin hat sich auch ein Handwerker gemeldet, der halt gesagt hat, wie wir damit umgehen sollen. Kaffee bereitstellen, Kuhmilch und nicht tierische Milch.
Ja.
Und das sind die Tipps, die uns, glaube ich, wirklich weiterbringen und zwar alle. Und wir haben ja alle irgendwo einen Job und haben immer mit Menschen irgendwie zu tun. Aber mich interessiert jetzt vor allem und fordere wirklich die Leute auch auf, schreibt uns doch mal eine Mail an info@drinis.de, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo ihr viel Kontakt mit Kundschaft habt und worauf ihr da angewiesen seid, Mithilfe. Weil ich will natürlich nicht irgendwo reingehen und dann das Leben der Leute da schwer machen, wenn ich jetzt in der Supermarktkasse zum Beispiel oder Friseur, in Ärztin, Podologie, Fußpflege.
Also was macht euch das Leben einfacher auf der Arbeit als Drini? Wir Drinis, wir müssen zusammenhalten, wir müssen solidarisch sein. Das heißt, wir müssen auch auf die anderen Drinis da draußen Acht geben oder da drinnen.
Ja.
Auf jeden Fall interessieren wir uns sehr für Tipps. Die HandwerkerInnen-Tipps fand ich schon mega gut.
Mhm.
Das habe ich jetzt auch wirklich beherzigt, wenn mal jemand kommt, dann habe ich immer 2 Sorten von Milch, Kaffee und Wasser und sage direkt, wo das Klo ist.
Ja,
das nochmal in a nutshell, damit alle nochmal wissen, worüber wir sprechen.
Also Kaffee, Milch, Milche.
Das sind die Eckpfeiler. 2 Arten von Milch, Kaffee und Toilette. Das ist das Wichtigste.
Und Wasser, ein Getränk.
Und dann ist euer Job getan und dann lasst ihr die bitte einfach machen.
Und die Person hat auch gesagt, in den Nebenraum gehen, am besten ganz laut Musik.
Ja.
Nicht beobachten.
Oder
nicht
schlafen. Einfach weggehen und beschäftigen.
Ja, das sind doch interessante Tipps. Also ich würde gern wissen, unangenehme Zahnarztbesuche zum Beispiel. Vielleicht haben wir Zahnärztinnen unter unseren HörerInnen. Das wäre ja spannend mal zu hören.
Ja.
Wenn du jetzt Drini bist und Zahnarzt und dann musst du da die Leute behandeln. Was können wir machen, damit es einfach ist? Weil es wird ja dann auch für uns einfacher, weil wir im Zweifel haben wir dann weniger Wortwechsel, der unangenehm sein könnte.
Ich glaube, für Zahnärztinnen ist es immer gut, wenn man während der Behandlung nichts sagt. Also aus mehreren Gründen.
Ja.
Einfach die Schnauze halten. Aber ich bin so eine Person, ich sag kein Wort mehr.
Du redest.
Ich dieses Gebäude betrete, muss mir jedes Wort aus der Nase zuhören, weil ich einfach zittere wie Essenlaub vor Angst.
Ich bin das Gegenteil. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, bin ich eine richtige Labertasche. Ich erzähle da aus dem Nähkästchen. Ich habe mir auch überlegt, wir sind jetzt AutorInnen und natürlich sind wir jetzt oft zu Hause, aber wir haben ja auch quasi KundInnen. Das sind in der Regel natürlich ArbeitgeberInnen, weil die nehmen uns, wir geben uns einen Auftrag und wollen einen Text von uns beispielsweise.
Ja.
Und ich habe mir aber auch überlegt, was von unserer Sicht aus, was wir da jetzt irgendwie vielleicht raten können, haben wir natürlich auch schon gemacht an vielen Stellen, aber nochmal so klar, ich habe mir überlegt, wie cool wäre es, wenn man eine Einladung für eine Online-Konferenz bekommt, eine Videokonferenz und da in der Mail schon steht, bitte beachtet, Ausrufezeichen, wir lassen alle die Kameras aus.
Ja.
Das wäre doch mal geil. Weil ich habe es auch schon erlebt und ich glaube, die Person, es ist wieder eine Person gewesen, die den Podcast hört. Ich hatte so ein One-on-One-Meeting. Nein, ich glaube, es waren 3 Personen.
Mhm.
Und die beiden Personen, ich bin reingekommen, hatten die Kamera aus. Also ich bin da drin.
Oh,
und dann bin ich reingekommen mit der Kamera an. Und
schnell
dann habe ich kurz das gesagt, hallo, aber ich habe auch nicht gerafft, das technisch direkt. Ich bin immer noch, auch nach einem Jahr immer noch wirklich so eine richtige Pflaume, wenn ich da reingehe. Ich frage immer noch, seht ihr mich so?
Und ich finde, die Standardeinstellung sollte immer sein, Kamera aus.
Ja.
Wenn man reinkommt, erstmal aus.
Ja.
Und dann, wenn jemand sagt, ja, können wir vielleicht die Kamera anmachen, das ist ja was anderes. Aber erstmal davon ausgehen, dass alle die Kamera aus haben.
Und ich glaube, die Personen haben sich abgesprochen gesagt, wir lassen die Kamera aus, weil der ist doch hier so mit dem Podcast und so. Am Ende irgendwie gibt's noch eine Anekdote dazu. Ja, jetzt ist es soweit. Und ich bin reingekommen, Kamera an und die haben dann noch eine Minute, haben die auch die Kameras angemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, toll. Die haben jetzt wahrscheinlich Rücksicht
auf sie unter Druck gesetzt.
Ja, ich habe sie unter
Druck
gesetzt.
Vielleicht waren das auch Trainees.
Ja.
Also das müssen wir dann beim nächsten Mal besser machen.
Aber wie schafft man das dann, dass man irgendwie...
Ja, man sollte sich einfach einmal einheitlich reden. Ich habe das Gefühl, es wird gar nicht darüber gesprochen. Es wird nicht kommuniziert, was ist denn jetzt der Standard? Was ist denn jetzt in unserem Meeting normal?
Ja, ich habe auch schon von Leuten gehört, die uns geschrieben haben, die in großen Konzernen arbeiten. So, glaube ich, ist es nur gang und gäbe, dass man da die Kamera auslässt. Oft, dass man, kann mich an eine Nachricht erinnern von jemandem, der, glaube ich, in einem Technologiekonzern arbeitet oder Pharmakonzern, wo viele Leute international sind. Und dann haben alle die Kamera aus. Und wenn jemand reinkommt, der die Kamera anhat, dann sagt man, wir lassen die Kamera aus. aus.
Ja.
Das finde ich cool.
Das finde ich auch.
Aber
cool.
Da muss man jetzt irgendwie, müssen wir ein Erkennungszeichen irgendwie finden. Wenn es daran scheitert, dass selbst
Codewort.
Selbst ich.
Codewort Heizdecke. Wir lassen die Kamera aus.
Ich meine, es scheitert schon daran. Selbst ich, der hier irgendwie versucht, Lösungen zu finden, rafft es nicht, wenn jemand die Lösung annimmt.
Ja.
Also es kann ja nicht sein.
Nein, es braucht einheitliche Regelung. Da möchte ich jetzt auch an die Bundesregierung appellieren, wenn jetzt das Homeoffice wieder stärker durchgesetzt wird, bitte auch klare Richtlinien, was die Kameranutzung während der Online-Meetings angeht.
Laschet muss ein PDF aufsetzen und die Regeln drinstehen. Also du sagst ein Codewort. Was wäre mit dem Hut? Mit so einem großen Zaubererhut? So ein Merlin-Hut, weißt du?
Als Emoji meinst du, als Codewort? Oder ja, jeder muss den tragen?
Tragen auch auf der Straße.
Ach so, ja, drin ist Erkennungszeichen.
Ja, eben.
Mega gut. Weil dann kann man auch wirklich in Berufen, im öffentlichen Dienst und so, kann man dann auch direkt drauf eingehen und
eine Schlafmaske
sich
vielleicht.
Drinni-mäßig verhalten.
Schlafmaske.
Schlafmaske als Erkennungszeichen. Im Revers, guckt so raus, wie beim Dümmel.
Oder so wie Gangs oder so Bandanas. Vielleicht kann man, vielleicht machen wir einfach direkt eine Gang. Auch bewaffnet direkt.
Ja, wir Drinis erkennen uns immer an der Kalaschnikow, die wir um den Arm hängen haben.
Schutzgeld eintreiben wegen Kamera an in Zoom-Konferenz. Wir kommen zu dir nach Hause.
Ja, schreibt uns doch mal, was wäre dein gutes Erkennungszeichen. Vielleicht auch in die Apple-Bewertung. Das würde uns freuen.
Ja.
Oder wir suchen jetzt ein Erkennungszeichen aus und dann können wir damit kommunizieren mit anderen Drinis.
Ja, und dann
legen das einfach fest.
Ja, wir legen es fest und dann bin ich wieder in der Online-Konferenz und check nicht, dass die gerade ein Erkennungszeichen haben. Mache ich mich wieder zum Idioten. Da fällt mir ein, wegen Schutzgeld eintreiben. Ich habe eine gute Idee gehabt für einen neuen Podcast. Vielleicht müssen wir den Ableger-Podcast machen. Ich habe große.
Willst du jetzt schon einen neuen Podcast machen?
Ich habe mehrere Ideen sogar. Die erste ist, ich habe nämlich Probleme mit Leuten, die mir Geld schulden. Nicht im Privaten, da lasse ich auch mal Fünfe gerade sein.
Das nicht.
Aber mit ArbeitgeberInnen, die. Ich sag mal so, die Zahlungsmoral lässt zu wünschen übrig. Also ich als freier Autor arbeite man im Dienste von verschiedenen Produktionsfirmen, oft in unserem Fall im TV, in der TV-Branche. Und da muss man immer alles pünktlich abliefern und wenn man...
Das ist mega wichtig, Deadlines einhalten.
Wenn die Deadline nicht eingehalten wird, dann wird man wirklich auch dead gemacht, dann kommt,
bis
wird man umgeschossen.
Bis übermorgen, 40 Seiten, das geht keinen Tag später. Das
jeder zweite Satz muss ein Gag sein, One-Liner, kein
das
Gag
verlassen.
Das
muss jetzt ganz schnell passieren, denn das ist so wichtig wie eine OP am offenen Herz.
Und dann denke ich mir, Text abgegeben, 2 Stunden, damit es nicht direkt so unhöflich wird, später kurz abwarten, 2 Stunden und dann direkt die Rechnung stellen, denke ich mir immer. Und dann geht's aber erstmal, schreibe ich drauf, Zahlungsziel 10 Tage, 30 Tage.
Ja.
Und dann geht's aber erstmal 3 Monate. Bis
also
das
wenn
Geld
man 30 Tage draufschreibt, dann geht's 3 Monate. Und wenn man 10 Tage draufschreibt, geht's auch 3 Monate.
So, und ich kann mir vorstellen, viele Leute haben das Problem, jemand schuldet Geld. Es geht jetzt nicht um Centbeträge, kleine Eurobeträge. Das ist
im Prinzip geht es um eure Miete. Das muss man sich vor Augen halten.
Ja, nicht um die Miete, sondern wenn jemand dir Geld schuldet. Und ich möchte jetzt quasi einen Podcast erfinden, Zahlungsmoral, der Podcast.
Ah.
Ihr könnt mir Bewerbung schreiben, ihr schreibt mir und ey, ich habe hier ein Problem, der Arbeitgeber hier schuldet mir Geld. Julian Christ rümmert euch noch und wir callen die out, also im Podcast.
Ach so, wir sagen dann öffentlich Namen und Betrag,
öffentlich.
Betrag, den die Person schuldet?
Wir müssen sehr gute Anwälte im Nacken haben, die uns helfen und auch gewalttätige Menschen, die uns wirklich im Zweifel helfen.
Gewalttätige Drinis,
und,
vereinigt euch.
Also wir treiben Schulden ein im Prinzip. Das, was du gesagt hast, könnte nämlich auch noch eine Rubrik sein, wenn man jetzt selber, sag ich mal, auch mal ein bisschen Schwierigkeiten hat, was zu bezahlen. Und das kommt ja auch öfter vor. Ich kenn's, du kennst es. Dass wir dann auch mal zum Beispiel das Gespräch mit VermieterInnen suchen.
Ja.
Dass wir da mal
vermitteln.
Nicht vermitteln, einfach direkt bedrohen.
Ach so, bedrohen,
einfach sagen, hier, Katrin kann die Miete nicht bezahlen. Jetzt mach mal locker, 2-3 Monate lebt jetzt gratis.
Du hast das Haus eh nur geerbt, du Arschloch. Du wartest
sonst,
jetzt mal 3 Monate.
Sonst verstopfe ich das Klo. Und dann kannst du erstmal Kanalreinigung anrufen.
Ich habe übrigens den perfekten Namen für deinen Podcast.
Ja?
Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe nämlich als Kind immer ein Spiel gespielt, das hieß Zahlemann und Söhne. Ich weiß nicht, ob du die Redewendung kennst, aber ich fand dieses Spiel so geil. Das war irgendwie mit so Plastikgeld. Das war schon so ein mega kapitalistisches Spiel als Kind. Und ich glaube, es gibt's gar nicht mehr. Aber Zahlemann und Söhne wäre doch ein mega geiler Podcast-Name. Also jetzt müssen wir ein bisschen Patent anmelden, sonst wird der morgen irgendwie von Studio Bums realisiert.
Ich finde aber Zahlungsmoral der Podcast auch gut. Also ich würde jetzt mal beide ins Rennen schicken. Man kann ja noch gucken, wie das wird.
Ja.
Jetzt habe ich doch letztens meine Redewendung hier versucht zu streuen. Wer abbeißt, muss auch kauen. Mhm. Ich sag mal so, auf Twitter ist sie angekommen.
Ja.
Und jetzt erreicht mich eine Nachricht, uns beide.
Ja.
Eine Person hat Schluss gemacht mit einer anderen Person. Die Beziehung ist entzweit.
Ja.
Und die eine Person, die uns geschrieben hat, hat gesagt, sie hat anscheinend diese Redewendung verwendet. Im Split-Up, im Vorgang des Trennens. Wer abbeißt, muss auch kauen.
Wenn es während einer Trennung benutzt wird, dann ist das Sprichwort im Zenit angekommen. Dann ist es da. Es ist einfach da in unserer Gesellschaft. Es passiert. Leute verwenden es, um mit ihrem Partner, ihrer Partnerin die Beziehung zu beenden. Das ist, mehr kannst du nicht erreichen.
Mhm, Mir wurde auch vorgeworfen, es sei dieselbe Redewendung wie wer A sagt, muss auch B sagen. Und davon distanziere ich mich. Davon will ich gar nichts hören.
Was ist der Unterschied?
Ich muss mich gar nicht rechtfertigen. Ach so, ja, wer rechtfertigt, hat verloren.
Leute, die Sprichwörter sich überlegen, müssen sich nicht rechtfertigen.
Nein. Nein. Und damit will ich auch gar nichts zu tun haben und da werde ich auch pumpig, auch im Internet. Und jetzt zweite Podcast-Idee, der Trennungspodcast.
Also wie viele Ideen pitchst du denn heute? Hast du jetzt, was vor noch? Oder?
Ich bin im Dümmelmodus.
Ich bin im Dümmelmodus.
Wenn ein geiler Pitch kommt, dann gehe ich zum Gegenpitch und mache direkt noch in der Werbung, die nicht als Werbesendung gekennzeichnet ist, für mich, mein Unternehmen und für das und Produkt, was mir noch gar nicht gehört, direkt Werbung.
Das ist das Geile.
Sie haben hier einen super Fliesenreiniger. Direkt in die Offensive. Und das bin ich auch, bin im Dümmelmodus. Der Trennungspodcast nämlich. Basierend auf der Idee, wer abbeißt, muss auch kauen. Dachte ich, das kann man ja auch weiterbringen. Nicht nur, wir geben Redewendungen raus, sondern wir übernehmen auch direkt die Trennung im Podcast. Wir machen zu jedem möglichen Trennungsgrund eine Folge.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt von seiner Partnerin, seinem Partner trennen will, schickt man einfach die Folge. Sagt, hör mal rein. So, hör mal rein.
Wir machen es euch leichter.
Wie findest du das?
Ja, verstörend, aber auch irgendwie gut, weil es den Leuten ja irgendwie wahrscheinlich hilft. Wie sieht das denn dann aus? Müssen wir dann quasi besprechen, ja, er mag Karneval und ist immer Karneval feiern. Ich hasse die Musik und deswegen muss ich mich jetzt trennen? Oder wie läuft das dann ab? Und wir machen dann so ein Rollenspiel, oder?
Wir machen es so wie in der Juristerei. Person A.
Wie bei Lenzen, wenn man anruft.
Genau. Ingo.
Nicht, dass ich da mal angerufen
hätte. Hast du zufällig meine Tabs angeguckt, was ich diese Woche geöffnet habe?
Ja, ich komme ja kaum dran vorbei. Andauernd läuft diese Show, wo irgendjemand anruft und sagt, dass er sich mit seiner Frau heimlich,
Lenzen live, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob es eine super Sache ist oder gar keine gute Idee. Auf jeden Fall, ich nenne es Recherche. Aber zurück zum Trennungspodcast. Also es geht darum, dass wir wie in der Juristerei sagen, wir Person A findet Karneval gut, Person B kann es nicht leiden. Person B hat ein Problem.
Ja.
So, jetzt, Person B sagt, Person A, du musst gehen. So zum Beispiel.
Verstehe.
Und dann auch.
Und dann mögliche Szenarien. Person A bietet an, statt 5 Tage nur noch 3 Tage Karneval feiern zu gehen.
Genau.
Person B ist das immer noch zu viel.
Genau. Und weil wir ein erfolgreicher Podcast sind, machen wir noch so kurze Episoden.
Ja, okay. Ich bin bei beiden Podcast-Formaten dabei. Ich glaube, es wird zeitlich eng, aber ich bin offen. Wird das jetzt so regelmäßig passieren, dass du neue Podcast-Ideen in unserem bestehenden Podcast einfach pitcht, oder?
Auf jeden Fall.
Um den Leuten mal zu zeigen, was noch alles besser sein könnte als das, was wir machen.
Vielleicht wäre es auch eine Idee, eine neue Rubrik zu machen, der Pitch.
Der Pitch. Ja, ich müsste da noch eine Folge Höhle der Löwen
gucken, auch schon, vorzubereiten. Ich meine, du hast ja auch schon Sendungskonzepte hier gepitcht.
Das stimmt natürlich.
Ich habe noch einen Pitch. Fällt mir gerade ein.
Was denn?
Die Promi-Startup-WG. Ein Reality-TV-Format. Muss ganz kurz dann gleich zwei Sätze
an mich rechnen. Temptation Island Kids. Naked Attraction Kids.
Das ist zynisch.
Ja, also.
Ich will sagen, die Promi-Startup-WG ist ein gutes Konzept. Also, wir haben 4 WGs.
4?
Und, ja, wir können auch 2 machen, wenn es günstiger sein muss. Wir haben 2 WGs und die treten im Duell gegeneinander an.
Mhm.
Und da sind Promis drin, Willi Herren, Julia Siegel. Und die müssen im Verlauf einer Woche, müssen die ein Startup gründen und ein Produkt auf den Markt bringen. Und wer am Schluss mehr verkauft hat, hat gewonnen.
Finde ich nicht schlecht. Also ernsthaft nicht schlecht.
Ist nicht so schlecht, oder?
Jetzt möchte ich aber auch mal ein Sendungsformat pitchen. Ich habe nämlich auch eine Idee. Und zwar habe ich mich ja sehr lange, jetzt ist die Phase vorbei, aber ich hatte eine sehr lange 4 Hochzeiten, eine Traumreisephase, wo ich das wirklich geguckt habe bis zum Erbrechen. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass in 99,9% der Fälle eigentlich immer das Brautpaar gewinnt mit dem meisten Budget.
Ja.
Also die Leute, die 30.000 Euro hatten zur Verfügung, haben natürlich auch gewonnen, weil die hatten von allem immer das Geilste. So.
Mhm.
Und da habe ich mir gedacht, das ist so lame und so läppsch, weil für viel Geld Sachen gut machen kann jeder. Mit viel Geld kann man alles gut
das
machen.
Stimmt.
So,
das stimmt.
Das ist das langweiligste und unspannendste überhaupt Format.
Ja.
Und Leute, die dann irgendwie nur 8.000 Euro hatten oder 5.000 oder 1.000, also komplett abgestunken angehen. mega lame. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre viel geiler, wenn das Format so wäre. Ihr habt alle nur ein Budget von 1.000 Euro und ihr müsst davon die komplette Hochzeit finanzieren.
Mhm. Und also man muss vielleicht nochmal erklären, es gibt 5 Tage und 4 davon sind jeweils eine Hochzeit und die Brautpaare treten gegeneinander an.
Ja, und die bewerten die Hochzeit der anderen auf verschiedene Gesichtspunkte, Kleid,
genau.
Stimmung
und das
so
Problem
weiter.
Ist, wenn du Budget 100.000 Euro hast, kannst du eine geile...
Dann hast du natürlich auch geiles Essen, dann hast du natürlich auch ein geileres Kleid, als wenn du von eBay Kleinanzeigen das Gebrauchte nimmst. Und ich finde es viel spannender zu sagen, ihr kriegt alle 1.000 Euro, ihr müsst davon alles organisieren, komplett für nur 1.000 Euro. Mhm. Und wer macht mit diesem Geld, und alle haben das gleiche Geld, die beste Hochzeit. Und das finde ich nämlich mega geil, weil dann musst du wirklich kreativ werden und dann musst du dir coole Sachen überlegen. Und dann bist du darauf angewiesen, dass Leute mit dir zusammen was machen. Und ich habe schon direkt im Kopf gehabt, wie man so seine Hochzeit so low budget richtig geil machen kann. Hey,
kurz dazwischen, ich finde es unironisch eine super gute Idee.
Finde ich auch, wirklich? Also wirklich unironisch.
Ich habe Angst, dass jetzt Endemol, das gibt's Endemol noch, dass die das klauen und in Holland erstmal bringen.
Ja, wahrscheinlich. Aber eine Sache ist mir aufgefallen und zwar, es gibt ganz oft bei 4 Hochzeiten eine Traumreise als speziellen Programmpunkt am Abend, wenn es dunkel ist, noch das Feuerwerk. Und dann fährt meistens die komplette Gesellschaft mit dem Bus noch so 800 Meter hinter den Wald, an irgendein Waldstück, wo sie dann das Feuerwerk gucken können. Und da habe ich mir überlegt, man müsste einfach, wenn man dann quasi dieses Low-Budget-Konzept, wenn man da mitmacht, dann müsste man sich einfach vorher informieren, wo ist denn noch eine Hochzeit an dem Tag mit etwas mehr Budget. Ja. Und dann wird man sich einfach so bei so gewissen Programmpunkten der anderen Gesellschaft anschließen, zum Beispiel dann auf der anderen Seite des Sees stehen.
Aber nicht sagen.
Und nicht sagen, sondern einfach das Feuerwerk von den anderen mit angucken. Weil ganz ehrlich, ein Feuerwerk angucken ist gratis. Da muss ich gar nichts bezahlen. Du musst nur mit deinen Gästen in die Nähe des Feuerwerks. Und so Sachen könnte man voll gut dann nutzen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich habe schon so viele gute Ideen. Weißt du, wenn ich Bock hätte zu heiraten, ich würde mich anmelden mit dieser 1.000-Euro-Challenge. Ich würde selber irgendwas basteln, was lustig wäre.
Ich meine, ich kann ja sagen, ich habe ja im Museum gearbeitet, Schlossmuseum.
Ja.
Und da gab es auch so einen Saal, den man mieten kann. Und da sind oft, und es gibt so einen Schlosshof, und im Sommer, am Samstag, sind da einfach so oft Hochzeiten. Mhm. Und es gab auch den Fall, dass 2 Hochzeiten gleichzeitig waren. Und die haben das schon so ein bisschen räumlich getrennt. Die einen sind in eine Ecke vom Schlosshof und haben dort, in der Schweiz gibt's Apero. Mhm. Das kennt man in Deutschland nicht, das sind Häppchen quasi, Sektempfang mit Häppchen. In der einen Ecke ist die eine Hochzeit und in der anderen die andere Hochzeitsgesellschaft. Und manchmal wussten die Gäste nicht, dass es da 2 Hochzeitsgesellschaften gibt. Also entweder gab es dann sehr verstörte Gesichter, weil sie sauer drauf waren, weil meine Tochter ist einzigartig, wer heiratet denn noch? Oder die Gruppen haben sich vermischt.
Ja.
Und das war auch geil, wenn ich gesehen habe, Moment mal, der Schwiegervater, ich stand dann immer so am Eingang vom Burgturm, wo ich dann die Leute kontrolliert habe, habe beobachtet, Moment mal, das ist doch der Schwiegervater, ist doch gerade mit der Braut da drüben reingelaufen und jetzt sehe ich den mit einem Lachsbrötchen, die es aber nur hier drüben gibt.
Ja,
was ist da denn los?
Auch, wenn dann, es sind ja auch oft auf der Hochzeit irgendwie der Arbeitskollege vom Bräutigam, der aber sonst niemanden kennt von der ganzen Familie und dann auch nicht weiß immer, wer gehört jetzt zu welcher Hochzeit? Ja. Und sich das dann auf einmal so komisch vermischt und der mit Fremden auf einmal so Party macht, das finde ich mega lustig.
Ja, ich habe auch noch einen Pitch. Das ist ein bisschen zynisch, aber ich meine es auch ein bisschen ernst. Beerdigung ist ein schwieriges Thema, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen einfach fancier gestalten. Wer schon mal eine Beerdigung organisiert hat oder dabei war, weiß, das ist eine schwierige Zeit, man ist in der Trauerphase und man muss Sachen organisieren, was sowieso auch in einem normalen emotionalen Zustand auch schon mühsam ist. Und ich habe mir überlegt, könnte man das irgendwie so machen, dass es ein bisschen geiler wird. Und man nimmt quasi das Hochzeitskonzept, 4 Hochzeiten und eine Traumreise, und macht daraus 4 Beerdigungen und eine Traumreise.
Da brauchst du einen Funeral Planner.
Ja, genau. Und weil es ist eine schwierige Zeit und am Ende sollte man belohnt werden dafür. Man hat eine gute Beerdigung, das war adäquat und am Ende kann man noch nach Santo Domingo reisen. Findest du das?
Werden dann auch Traueroutfits bewertet?
Ja klar, auf jeden Fall. Sarg, die Airbrush-Urne.
Der Blechkuchen am Ende, ja. Der Leichenschmaus.
Stimmung. Haben genug verlogene Cousins geweint am Grab. Und manchmal muss man auch eine Beerdigung organisieren für Leute, die man gar nicht so mochte. Das gibt's ja auch. Ja. Und die sollten auch belohnt werden.
Ja, auf jeden Fall.
Meinst du, hat das Zukunft, mein Pitch? Jetzt ehrliche Meinung.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht so realitätsfern ist, weil ich glaube, wir sind da nicht auf dem neuesten Stand, was Beerdigungsinstitute angeht. Da wird nämlich schon relativ viel gemacht und auch übernommen von denen, was dann auch so Wedding-Planner-mäßig ist. Also von der Zeremonie über Outfits, über vom Toten auch. Irgendwelche Särge, das wird, glaube ich, alles inzwischen schon geplant.
Ich kann dir mal was erzählen, mega spooky. Hier dagegen gibt's ein Bestattungsinstitut. Und da steht im Schaufenster, stehen da Uhren. Und da gibt's allerhand Uhren. Da gibt's sehr schlichte, da gibt's Airbrush-Uhren und da gibt's auch solche Effektuhren. Kennst du diese Bilder, wo eine Person drauf ist? Und wenn du dich von links nach rechts bewegst, guckt die immer mit den Augen zu dir.
Nein.
Und da war so eine Urne, da habe ich mich bewegt. Moment mal, die Person guckt mich doch an. Nochmal schräg zurück. Also das Game ist schon sehr weit.
Ja, ich kenne immer diese erste FC Köln Airbrush-Uhren. Das finde ich richtig krass. Also so eine hätte ich gern. Kannst du mir das ausrichten?
Sind die aus dem Gebein von dem Hirsch? Nee, was ist das? Na, Geiß, ne?
Geißbock Hennes heißt er. Übrigens, kleiner Insight, und das muss ich jetzt mal sagen, stark anonymisiert. Mhm. Ich habe eine Bekannte, die in einem Beerdigungsunternehmen arbeitet. Mhm. Und da ist neulich eine Urne zu Bruch gegangen. Und dann haben sie das mit Katzenstreu wieder aufgefüllt.
Nein, das kannst du nicht sagen.
Doch, das kannst du sagen.
Das wird hier rausgeschnitten. Das kannst du öffentlich nicht sagen.
Ich habe das natürlich stark anonymisiert. Das weiß ich jetzt nicht, ob das in Deutschland war oder nicht.
Ich habe wenigstens noch bei meinen 4 Beerdigungen und einer Traumreise, habe ich da vielleicht noch einen sozialkritischen Drall drauf gegeben. Und du machst hier billige Lacher.
Ins Gesicht sehen. Es ist auch ein Job wie jeder andere. Es passieren auch Missgeschicke. Es muss mal was aufgefüllt werden. Das kann passieren.
Aufgefüllt werden müssen auch
Stichwort aufgefüllt werden.
Snacks.
Oh ja.
Und es ist wieder Zeit für die Rubrik Snack der Woche. Der Snack der Woche. Julia, ich sehe, du hast hier schon eine Plastikdose mit bunten Sachen drin aufgestellt. Yeah. Und ich möchte dich gern fragen, was ist dein Snack der Woche?
Mein Snack der Woche ist das Autopack. Ich weiß, dass es jeder kennt. Ich weiß es. Es ist von Red Band und es ist so eine kleine, runde Dose mit Gummibärchen drin. Eher, glaube ich, Weingummi, sagt man schon dazu. Mhm. Gibt es ganz oft an der Tankstelle, an der Raststätte und bei Rewe, glaube ich, auch. So. Und das kommt wirklich, das ist für mich Retro pur, weil das kommt noch so aus der Zeit, wo die Eltern das vorne im Getränkehalter im Auto hatten, als die Sitze vom Auto noch so aus Kord waren, wo da reingepupst wurde, was noch richtig gerochen hat und hinten noch in den Türen für die Kinder Aschenbecher war.
Und man hört das
so
vielleicht schon.
Aus so einer Zeit kommt das.
Das ist schon ganz schön was weg, Julia. Ja. Du magst ihn.
Ja, ich finde das nämlich so gut, weil wir haben ja schon mal beim Snack der Woche besprochen, dass wir sehr große Gummibärchen-Fans sind, aber es wirklich erst mögen, wenn die so richtig hart sind, wir lassen die ja Luft trocknen, bevor wir sie essen.
Mhm. Oder in den Kühlschrank, auch gelesen
hast. Ja, genau. Und beim Autopack fällt dieser Aspekt vollkommen weg, denn Autopack ist richtig hart. Mhm. Ich sag euch, da ist richtig Fleisch am Knochen. Mhm. Da kaut ihr euch drauf wund und deswegen hält das auch lange.
Ich muss schon ein bisschen Kritik anbringen. Also ich habe das auch zum ersten Mal gekostet. Ich kannte das gar nicht, dass man so ein Weingummi in der Dose, die einfach dafür geschaffen ist, in diesen Getränkehalter reinzupassen.
Ja, perfekt.
Aber ich muss sagen, die Dinger, die kleben ganz schön hier an einem Beißerchen.
Ja, ist aber perfekt. Ich liebe das. Das muss einfach so sein. Es muss ein richtiger Kampf sein, die zu kauen. Man muss Arbeit haben, da kann man den Geschmack noch mehr genießen.
Ja.
Dann hat man sich noch mehr verdient. Und deswegen ist das Autopack von Red Band mein Snack der Woche. Mhm. Ich habe mir auch den Preis notiert.
Ja, dazu können wir jetzt gleich kommen. Ich habe nämlich jetzt mir überlegt, Snack der Woche, da braucht es noch ein bisschen mehr Fleisch und Knochen. Wir haben jetzt also neue Kategorien. Ja. Wir haben eine Kategorie Geschmack, Beschaffungsaufwand, Grammpreis und das Lebensgefühl. Ja. Also Geschmack erstmal. Mach's mal 1 bis 10 oder 1 bis 5?
Erstmal kurz beschreiben, fruchtig,
1 bis 10 oder 1 bis 5?
1 bis 10.
1 bis 10, also fruchtig, sagen, deftig.
Geschmack ist 8,5 von 10.
Ja, das ist eine Marke natürlich.
Jetzt. Das ist natürlich was. Und was waren die anderen Kategorien?
Beschaffungsaufwand.
Wo gibt's das? Gibt's das überall? Relativ schwer, glaube ich, weil... Ich habe es jetzt von Rewe, ich glaube aber, dass es bei anderen Supermärkten nicht gibt.
Wie sieht's bei Kiosk aus? Autobahnraststätte auf jeden Fall.
Auf der Autobahn, ja, aber wenn man kein Auto hat, kommt man da nicht hin.
Tankstelle auf jeden Fall.
Ich würde sagen, Beschaffungsaufwand ist eher schwierig, deswegen nur 4 von 10 Punkten.
Aber das macht es ja auch zu was Besonderem am Ende des Tages.
Hard to get.
Ja.
Und was gibt's noch?
Grammpreis,
okay, wir haben 1,09 € für 200 Gramm.
Das ist ein ganz ordentlich,
Gramm,
muss man
7
sagen.
Im Sinn, kann ich nicht ausrechnen.
Ja,
auf
ist
jeden
auch
Fall
wurscht.
1,09 € für 200 Gramm. Es ist nicht ganz günstig, wenn man überlegt.
Und wenn man bedenkt, dass man an einem Weingummi da eine halbe Stunde rumkraut.
Das ist nicht das Ding, man hat länger davon.
Genau.
Deswegen kann ich es empfehlen.
Und Lebensgefühl hast du schon ein bisschen?
Lebensgefühl 10 von 10. Ich bin komplett wieder 1998 mit der Schrottkiste nach Frankreich zum Campen. Das ist das Autopack von Red Band. Ich glaube, es ist eine niederländische Firma oder eine britische.
Unbezahlte Werbung, wir kriegen nichts dafür.
Wir kriegen nichts dafür, schön wär's, aber Autopack, mein Snack der Woche.
So, Ich habe ja einen großen Skandal aufgegleist letztes Mal mit den belgischen Meeresfrüchten, Katzenzungen, heiß diskutiert in den sozialen Medien.
Das hat die Nation gespalten, wenn ich das so sagen darf.
Und mir wurde wirklich von den Hardlinern und den Katzenzünglern wurde mir gesagt, Chris, du musst unbedingt Erfrischungsstäbchen thematisieren, weil das ist doch auch so ein olles Oma-Schokoladending. Und da muss ich direkt mal sagen, also bisschen respektlos, ich mag Omas, aber das ist schon ein bisschen respektlos, weil für mich, die Erfrischungsstäbchen, für die, die es nicht kennen, ist es auch ein sehr deutsches Ding. Ich habe das in der Schweiz nie gesehen. Das sind so ein bisschen wie Kirschstangele.
Aber Kirschstangele sind halt wirklich edel dagegen, ne?
Ja, ja, genau, das ist so ein Verbrauchsgegenstand hier, kann man sagen. Aber wie kann man das beschreiben? Also es gibt eine Zuckerhülle und die ist gefüllt mit einem orangen Zitronensaft im Prinzip.
Und da drum ist noch Schokolade.
Genau, ja. Und das ist schokoliert. Und Erfrischungsstäbchen darum, weil es echt erfrischend ist. Und für mich ist es wirklich etwas vom Freshesten, was es gibt.
Für mich ist es
up to date.
Es hätte ein Revival verdient. Ich finde Erfrischungsstäbchen tatsächlich, da gehe ich mit. Das finde ich auch
das
cool.
Das ist für mich wirklich, also man sieht es auch so ein bisschen an der Verpackung, das ist für mich Südsee auf der Zunge. Das ist so Café del Mar, wirklich. Da geht eine Brise durch den Gaumen.
Die rote Sonne von Barbados.
Ja, wirklich, das ist prickelnd, süß, aber auch mal ein bisschen knackig.
Ja.
Was für die Beißerchen.
Da habe ich jetzt aber mal eine kritische Frage. Und zwar, ich habe gesehen, dass es davon eine Special Edition gibt mit, ich glaube,
Chupa Chups.
Chupa Chups Geschmack.
Sagst ungern, aber...
Was sagst du dazu?
Eigentlich möchte ich es gar nicht thematisieren. Ich hatte schon Angst, dass du mich drauf ansprichst, aber das ist einfach, das kann man so zusammen, was ist das nix, oder?
Was das ist das nix. Also ich hab das nicht gekauft, weil
ich bin
das,
auch Purist
das ist dann
und
schon
so.
Wirklich ein bisschen
also,
grenzwertig.
Nee,
also da, aber die klassischen finde ich echt ganz lecker.
Also für mich Geschmack, da muss ich eine 9 von 10 raushauen.
Das ist natürlich eine Ansage.
Also da,
das ist eine Hausnummer.
Ja, also ich hau mir da rein in meinen Mund und ich habe das Gefühl, ich bin auf Kuba.
An der Playa del Sol.
Ich bin in Thailand irgendwo. Ich bin wirklich im Urlaub. Beschaffungsaufwand, ich muss sagen, ich sehe die oft.
Ja.
Für mich, der Beschaffungsaufwand ist nicht groß.
Ja.
Die gibt's überall. Grammpreis natürlich schon.
Du musst noch eine Zahl sagen für den Beschaffungsaufwand.
Oh, ja. Ja, 10 von 10. Ich finde ja. Die überall, wo ich hingucke, sind Erfrischungen.
Weil niemand kauft.
Ach, Mann, ey.
10 von 10 finde ich sehr gut.
Grammpreis ist ein bisschen schwieriger, weil die kosten 1 Euro, teilweise auch 1,10 Euro, habe ich gesehen, für 75 Gramm. Es ist also relativ viel für wenig Gramm.
Das finde ich auch, warum sind die Packungen immer so klein? Kann man sich nur begrenzt erfrischen damit?
Ich glaube, es wäre zu krass, wenn man so viel hat. Weil es ist ja auch was Spezielles. Es ist ja auch was Edles, ne?
Ja.
Am Ende des Tages.
Ja, es zu edel.
Und das Lebensgefühl ist auch 10 von 10. Also das ist für mich wirklich, das ist eigentlich der Snack für mich.
Ja, ich verstehe. Da gehe ich tatsächlich mit, nicht wie bei den belgischen Meeresfrüchten. Hier bin ich wirklich mit dir d'accord.
Das ist der Snack der Woche gewesen.
Ja.
Also, das Autopack, sehr gut. Erfrischungsstäbchen, sehr gut. 2 Empfehlungen von uns. Unbezahlte Werbung, ich kriege nichts dafür.
Ja.
Außer ein geiles Lebensgefühl. Das war der Snack der Woche. Der Snack der Woche.
Kurzer Disclaimer, es könnte sein, dass ihr hier im Hintergrund, wenn ihr ganz genau hinhört, es regnen hört, weil es regnet tatsächlich heute das erste Mal, es ist die große Premiere, es regnet auf unsere Dachbodenfenster.
Mhm.
Man kann es so leise hören. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme, aber
ist ja,
steckt es nicht drin. Wir können jetzt eh nichts machen.
Es ist ein handgemachter Podcast.
Ja.
So ist es nun mal.
Ja, und ich möchte jetzt mal hier über was ganz Wichtiges reden, nämlich ich liebe Messer.
Was für Messer?
Ja.
Butterfly.
Ich habe letzte Woche gemerkt, es gibt wenig, was mich glücklicher macht als ein scharfes Messer. Und es gibt noch weniger, was mich unglücklicher macht, als ein unscharfes Messer.
Was für Messer? Klappmesser?
Küchenmesser zum Kochen, zum Schneiden.
Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Also.
Nein, ich habe letzte Woche, wir hatten so richtige Scheißmesser von Vives. Ich glaube, von Rewe waren das so diese...
Nichts gegen Vives,
ja,
nichts gegen Rewe.
Vives, bla bla bla. Aber die waren einfach scheiße. Die waren so stumpf. Das
für
waren
einen schmalen
so,
Taler, eine
waren
schmale
so
Klinge.
2-Euro-Messer und die haben jetzt auch wirklich lange schon gehabt. Aber die waren so stumpf und wenn du dann versuchst, die zu schärfen, dann verbiegen die sich schon halb. Das sind einfach so richtige Schrottmesser. Und da habe ich gesagt, so jetzt reicht es mir. Ich habe die ganze Chose eingewickelt in Küchenpapier und mit Klebeband umwickelt, damit sich niemand schneiden, habe das in den Müll geworfen. So sieht's aus. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss. Jetzt kaufe ich mir richtig geile Messer.
Mhm.
Und ich bin komplett abgetaucht in die Welt der Messer.
Das ist sehr erwachsen.
Ja, weißt du, mich hat das so aufgeregt. Wirklich, ich kriege da eine innerliche Wut, wenn du an was schneidest. Und dann brauchst du so richtig viel Kraft, das zu schneiden.
Ja.
Und dann ist es auch noch so alles unterschiedlich dick und du musst da richtig reinhängen und so. Es gibt ja dieses Attribut messerscharf.
Ja.
Für Dinge, die so scharf sind wie ein Messer. Mhm. Unsere Messer waren nicht messerscharf. Das musst du dir vorstellen. Die waren nicht mal messerscharf und das war ein Messer. Ja. Und ich habe sie weggeworfen. Und dann habe ich wirklich, im Internet habe ich mir so ein geiles Messer gekauft mit so einem richtigen Hightech-Griff. Das liegt so richtig gut in der Hand, auch so richtig gutem Material. Und dann ist das vorne, also an der Klinge quasi, sind da noch so leichte Noppen, damit das, was du schneidest, sich, dass da so Luft quasi reinkommt in so Zwischenfächer, dass das nicht am Messer kleben bleibt. Und es ist einfach das beste Gefühl auf Erden.
Jetzt habe ich aber eine Frage.
Ja.
Ich habe auch gesehen, dass du, ich sag mal, ein Gadget gekauft hast, was auch gerne im Teleshopping beworben wird. Etwas Nices. Es wird auch so beworben. Es ist nice.
Ich bin ein Messerfan, so.
Aber du hast auch ein Schneidgerät
im Allgemeinen. Es ist ein Schneidgerät.
So ein Klappding, wo man...
Es ist ein Gemüseschneider. Es ist ein Hundskommuner Gemüseschneider.
Man kann ein Gemüse, eine Kartoffel, eine Möhre, sei es eine Sellerie, auch gut und gerne mal, auf ein Gitter legen und dann von oben zuklappen und dann wird das so ein bisschen geneist. So, nice ist das Stichwort.
Ich muss dazu sagen, es war mitunter das Dümmste, was ich während dieser ganzen Pandemiezeit getan habe. Nämlich, ich meide ja Menschen komplett, ich gehe gar nicht mehr unter Menschen. Aber einmal, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, da bin ich vollkommen in Montur mit Maske, habe ich mich im Bus gesetzt und bin 50 Minuten in einem Linienbus gefahren, der voll war, um dann zu einem Einkaufszentrum zu kommen, bei dem es einen Ausverkauf gab.
Was ist ich ahne welches.
Wo ich Insolvenz zu tun, wo ich mir einen Gemüseschneider gekauft habe, zum halben Preis in Form eines Nashorns.
Und ist es nice? So nice, wie es heißt?
Absolut nicht nice.
Okay.
Ich habe es gekauft, ich bin drauf reingefallen. Ich finde immer noch, dass die Optik was hermacht. Mich macht es glücklich, mit einem Nashorn Gemüse zu schneiden.
Himmelblaues Nashorn.
Aber man muss sagen, glaubt nicht dem Homeshopping. So nice ist es nicht.
Was soll das denn jetzt?
Weil es wird alles immer in der Werbung ganz leichtfüßig, klappen sie das immer so. Also man hat quasi eine Box, darüber liegt ein Gitter aus Schneidmessern. Darauf legst du dein Schneidgut, deine Kartoffel, deine Möhre, deinen Lauch, was weiß ich. Und dann klappst du von oben den Deckel drauf und es wird automatisch in diese Box geschnitten. So, das funktioniert so nicht.
Ich habe schon wieder einen Pitch.
Punkt 1, nein, ich muss es kurz ausführen, dass niemand auf die Idee kommt zu denken, dass das funktioniert. Punkt 1 ist, ihr müsst das Gemüse trotzdem immer noch vorschneiden.
Ja.
Dieses Gerät schafft nur ganz kleine Portionen. Das heißt, ihr müsst es eh schneiden. Und wenn ihr dann eh schon mal am Schneiden seid, dann könnt ihr es auch einfach selber klein schneiden. Und dann ist es mega schwerfällig. Es funktioniert gar nicht leicht. Ihr müsst richtig viel Gewalt aufwenden. Und Punkt 3, es ist ultra laut. Es knallt durchs ganze Haus. Wenn ihr das runterdrückt, ist das so laut. Und im Fernsehen sieht das aus wie dupdidu, eins drauf, zwei drauf, drei drauf. Oh, schon alles fertig. Und es ist
Du sagst
mega,
das so sarkastisch.
Nein, es ist mega anstrengend. Und ich fühle mich verarscht. Ich habe mein Leben für dieses Gerät aufs Spiel gesetzt. Ich bin 50 Minuten in einem vollen Bus gefahren für dieses Gerät.
Ja.
Und es war völlig umsonst. Dieses Gerät ist nicht nice.
Also jetzt schön mal einen Ball flach halten. Ich habe ja früher als Kind immer RTL Shop geguckt mit Walter Freiwald.
Ja.
Rest in Peace. Rip. Kurz vor Punkt 9 mit Wolfram Kurz.
Ja.
Und ich behaupte von mir, ich habe das Verkäufergehen in mir.
Ja,
aber
weiter.
Wir könnten ja nicht Teleshopping machen, wo man Sachen verkauft, sondern eine Art Verbrauchermagazin, wo man darauf hinweist, guck mal, das geht gar nicht hier so mit dem Zuklappen, das ist viel zu schwierig mit der Kartoffel. Ihr könnt das bei uns nicht kaufen, sondern ihr könnt uns anrufen und das bei uns zurückgeben und wir geben euch das Geld zurück. Wie findest du das?
So Verbraucherzentrum.
Ja, aber das Umgekehrte von Teleshopping, also Telerückgabe, Teleerstattung.
Ich verstehe noch nicht, womit die dann Geld verdienen.
Weiß ich auch noch nicht. Mit dem Lebensgefühl.
Ich glaube, das Ganze gibt schon, das nennt sich Verbraucherzentrale.
Ach so, okay.
Aber selbst da kriegst du auch nicht das Geld zurück.
Ich habe mir jetzt überlegt, ich will zu Bares für Rares.
Okay.
Ich bin bereit
als,
dafür.
Händler oder?
Nein, erstmal als Verkäufer.
Okay.
Ich brauche noch ein Objekt, das sage ich direkt so.
Wir
ich habe
ja
noch nicht.
Gar nichts Altes.
Aber vielleicht kann man ja. Vielleicht kann man ja über unsere Hörerinnenschaft ermitteln, ob es ein Objekt gibt da draußen, was ich verkaufen kann bei Bares für Rares.
Würdest du dich wirklich trauen, vor die Kamera zu gehen und mit Horst Lichter, dich von Horst Lichter im Zweifelsfall auch noch betatschen lassen?
Ja.
Okay, das also würd ich tun. Vielleicht gibt es ja auch Drinis, die hier zuhören, die ein Objekt haben, aber sich nicht trauen, ins Fernsehen zu gehen. Für die könntest du das stellen.
Aber ich nehme eine Marge. Also ich pack, also ich will
10%.
Ich hätte jetzt gesagt 80% des Verkaufspreises.
Das ist wirklich ein Verkäufer.
Weil ich verkaufe
das
auch meine Dienstleistung. Wie gesagt, ich habe das Verkaufergehen in mir. Und ich glaube auch, dass es... Jetzt wird der Regen aber schön
jetzt
stark.
Jetzt wird es ganz schön stark.
Ist auch wurscht.
Aber wenn wir eh gerade bei Bares für Rares sind, muss ich auch noch was sagen. Und zwar, es gibt ja ich glaube, zwei Orte, wo das gedreht wird. Pulheimer Walzwerk und Balonihallen Ehrenfeld. Mhm. Hier in Ehrenfeld, das ist ja gar nicht so weit von uns eigentlich.
Und ach, sag das nicht.
Also wir kommen auf jeden Fall öfter mal da in der Gegend vorbei.
Ja, bitte. So, muss jetzt nicht sagen, dass wir direkt da drüber beim Penny wohnen. Nein, im Lager quasi.
Im Prinzip ist das schon mal, da kommt man schon mal öfter vorbei, wenn man in Köln wohnt. Und ich habe eine Theorie. Ich war jetzt schon mehrfach an der Sparkasse Sobelrater Straße. Mhm. Nicht weit entfernt vom Schauplatz von Baris Ferraris. Und da gibt es einen Geldautomaten, der sich außerhalb der Filiale befindet, die anderen sind drin. Und bei dem Geldautomat, der außen ist, jedes Mal, wenn ich da Geld abheben will, ist da kein Geld drin. Und ich weiß warum. Weil die HändlerInnen von Baris Ferraris da ihr Geld abheben.
Aha.
Das ist quasi schräg gegenüber von Baris Ferraris. Und die HändlerInnen haben ja immer so zwischen 1.000 und 5.000 oder 8.000 Euro in bar dabei. Mhm. Da fragst du dich natürlich, woher haben die das? Die holen das ab bei der Sparkasse an der Sobelrater Straße und da ist nie Geld drin, weil Fabian Karl mal wieder 3.000 Euro abgehoben hat. Das ist meine Theorie. Warum sonst sollte der immer leer sein?
Ich möchte anknüpfen noch an das Messerthema. Stichwort Kochen. Ich muss es jetzt einmal loswerden. Für mich ist Kochen ein notwendiges Übel.
Ja.
Ich mag Kochen nicht. Ich hasse es vielleicht sogar. Für mich ist Kochen notwendiges Übel. Ich esse sehr gerne. Essen ist mein Hobby. Ich liebe es zu essen. Und ich liebe auch schlafen. Das sind zwei Grundbedürfnisse und sind meine Hobbys. Aber ich mag nicht kochen und ich mag auch nicht Betten herstellen.
Und Betten beziehen.
Genau, weil ich bin doch nicht Fan von der Bettenherstellung. Ich bin doch Fan vom Schlafen.
Ja.
Und ich bin nicht Fan vom Kochen, sondern ich finde Essen geil.
Ja.
Kannst du den Gedanken
halt,
nach...
Ich kann das komplett nachvollziehen. Das Problem ist halt, wenn man ein normaler Mensch ist, muss man sich selber Nahrung beschaffen und selber herstellen.
Ich koche ja auch.
Ja,
ich mache es auch.
Ich weiß, aber ich kann auch verstehen, dass man das gar nicht mag.
Sehr verspannt.
Ja. Und ich finde auch, es sollte nicht so selbstverständlich sein, wir können alle super kochen. Weil das ist für mich das Gleiche wie
mit... Nee, darum geht's nicht. Ich bin ein sehr guter Koch. Ich kann wirklich sehr gut
oder
kochen.
Oder wir kochen alle nicht alle gerne.
So. Nicht alle so gut wie ich, aber ich mag es einfach nicht. Und weißt du, warum ich so gut koche? Jetzt kann ich mal wirklich Werbung machen.
Sachert.
Chichi is Cooking. Sehr gute Instagram-Seite.
Das ist Chichi, meine Schwester.
Das ist deine Schwester und sie macht sehr gute, leichte Rezepte.
Vegetarisch.
Rezepte.
Vor allem für Leute wie uns, die Kochmuffel sind, die auch nicht viel Vorerfahrung haben.
Genau, ich habe ja sehr viel Vorerfahrung und ich bin auch ein sehr guter Koch. Aber Chichi is Cooking hilft mir sehr, weil es sind einfache Rezepte und sie sind schmecken und ich möchte gern, dass ihr folgt. Chichi, wie Chichi D'Agostino, G-I-G-I, _is_cooking. Gute Seite, das kann
dafür
man ja mal sagen.
Kann ich jetzt auch mal wirklich, dafür können wir wirklich gut und gern von ganzem Herzen Werbung machen, denn meine Schwester lebt in Frankreich, die ist in Kurzarbeit schon sehr lange, die darf nicht raus, also da ist wirklich ein Lockdown, nicht wie in Deutschland dieses Ungeeier, sondern da ist wirklich, ihr dürft nicht das Haus verlassen. Und die gibt sich wirklich sehr viel Mühe und die kocht fast jeden Tag was. Und das Geilste ist einfach, dass meine Schwester fast alles einfach nach Gefühl kocht.
Ja.
Also die guckt nicht irgendwelche Rezepte und macht das dann und sagt euch dann, ich habe hier ein Rezept erfunden, sondern die macht das fast immer nach Gefühl. Und weil immer, wenn ich sie frage, wie hast du das gemacht, dann sagt sie, ja, ich weiß es gar nicht, ich mache es immer nach Gefühl. Ich denke so, woher hast du denn dieses Gefühl? Und dann ist mir aufgefallen, meine Schwester kann das, weil sie Au-pair-Mädchen war, ganz lange in Frankreich und den Kindern kochen musste jeden Tag und es einfach gelernt hat.
Und ich glaube, ich muss jetzt hier dazwischen grätschen. Julia, ich muss, glaube ich, einen Eimer holen. Da hinten regnet es wieder rein.
Gigi-is_cooking. Unterstrich, nicht minus.
Das ist die Empfehlung der Woche.
Unterstrich.
Julia, wir müssen jetzt aufhören.
Wir müssen aufhören, es regnet hier rein.
Also ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund.
Ja,
und ich hole jetzt mal die Regenpellerine, den Regenponcho. Ich glaube, ich muss da hinten jetzt mal einen Eimer.
Riesenerz.
So ist es.
Also bis nächste Woche. Bleibt drin und bleibt gesund. Und abonniert uns und gebt uns vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts.
Das wäre super. Tschüss.
Tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.